Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit, als die Leute aus allen Städten zusammenströmten und sich viele Menschen um Jesus versammelten, erzählte er ihnen dieses Gleichnis. Ein Sämann ging aufs Feld, um seinen Samen auszusäen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg. Sie wurden zertreten und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf Felsen, und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil es ihr an Feuchtigkeit fehlte. Wieder ein anderer Teil fiel mitten in die Dornen, und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat hoch und erstickten sie. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Als Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat zum Hören, der höre. Seine Jünger fragten ihn, was das Gleichnis bedeute. Da sagte er: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen. Der Samen ist das Wort Gottes. Auf den Weg ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, denen es aber der Teufel dann aus dem Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort freudig aufnehmen, wenn sie es hören, aber sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, dann aber weggehen und in den Sorgen, dem Reichtum und den Genüssen des Lebens ersticken, deren Frucht also nicht reift. Auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und durch ihre Ausdauer Frucht bringen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Verehrter Herr Nunzius, verehrte Kardinäle, die Mitbrüder im bischöflichen, priesterlichen, diakonalen Amt, liebe Schwestern und Brüder, lieber Metropolit Augustinus, lieber Bischof Dröge, liebe Schwestern und Brüder in der Ökumene, verehrter Herr Bundestagspräsident, regierender Bürgermeister, Ministerpräsident, verehrte Ministerinnen und Senatoren, liebe Mitfeiernden, hier und in den Sälen nebenan, in den Fernsehen, Rundfunkgeräten, liebe Familie. Jakob, den Betrüger, nannte man ihn, von dem heute die Lesung sprach. Mit einer Lüge hat er seinen Bruder Esau um dessen Erstgeburtrecht gebracht. Nun war er auf der Flucht, die Rache seines Bruders und seiner Familie fürchtend. Schuldig, ausgestoßen, obdachlos, ein Flüchtling. Es ist Nacht in ihm. Mitten in der ersten Nacht seiner Flucht legt er sich im Freien nieder und legt einen Stein unter sein Haupt. Der Stein, das ist für ihn und seine Zeitgenossen mehr als ein schlechtes Kopfkissen. Der Stein hat für sie eine mythische, religiöse Bedeutung. Dieser scheinbar ewige Stein verbindet mit dem ewigen Gott. Irgendwie ist Gott in dem Stein gegenwärtig. Mehr hat er nicht mehr als diesen kleinen vertrauenden Stein und sein kleines Vertrauen auf Gott über diesen Stein. In diesem kleinen Vertrauen erfährt er die Stimme Gottes. Ich verlass dich nicht. Ich behüte dich, wohin du auch gehst. Ich bleibe bei dir. Ich lass dich nicht im Stich. In zwei wunderbaren Bildern bringt Gott ihm das gegenüber zum Ausdruck. Hier, in der Dunkelheit, in der Nacht, da ist das Zuhause Gottes, das Haus Gottes. Hier bist du geschützt, geborgen. Hier ist die Verbindung der Leiter gegeben zwischen dir und Gott. Der Himmel ist offen. Gott lässt dich in deiner Schuld nicht allein. Dein Leben hat eine Perspektive. Das ist ein Leben, das in die Weite geführt wird. Im Grunde, meine lieben Schwestern und Brüder, zeigt Jakob hier schon prophetisch, was Jesus Christus dann in Wort und Tat als Gottes Sohn verkünden und leben und bewirken wird. Gott ist und bleibt dir nahe. Wenn du nur eine Nummer bist, ich war auch eine Nummer am Beginn meines Lebens. Wenn du fliehen musst, auch Christus, auch ich musste fliehen. Wenn man sich lächerlich über dich macht, auch über mich haben sie gelacht. Wenn man dich ins Abseits geschoben hat, auch mich haben sie dorthin geschoben. Wenn man dich blutig schlägt, auch mich haben sie blutig geschlagen. Und wenn du stirbst, ich bin mit dir gestorben und ich bin nicht vom Kreuz herabgestiegen. Meine lieben Schwestern und Brüder, dieser Jesus Christus, diese Nähe Gottes, mitten in unseren Nächten, das ist unsere Hoffnung. Das ist der Grund unserer Freude. Gott ist da, Gott ist nahe. Er ist mir nahe, er ist Ihnen nahe. Er ist nahe den Menschen in Berlin und in Köpenick, in Frankfurt an der Oder und in Charlottenburg, in Greifswald und in Brandenburg, in Potsdam und auf Rügen. Gott ist da. Ich bin ihm gleichsam nachgereist. Welche Kraft der Freude steckt in dieser Überzeugung? Welcher Grund zur Freude, auch in schwersten Augenblicken und Stunden? Ich bin dir nah. Welches Evangelium? Welche Herausforderung aber auch für uns Christen? Kein Mensch ist Gott fern. Gott ist in jedem Menschen nah. Deshalb dürfen wir als Christen kein Leben ausgrenzen. Vom ungeborenen Leben angefangen, über das schwache Leben, über den Armen, über den Flüchtling, bis hin zum sterbenden Menschen. In Wort und Tat, in unseren Einrichtungen, in unserer persönlichen Verantwortung, in unserem Leben als Gemeinde, in unserem demokratischen sich zu Wort melden und einbringen in diese Gesellschaft, auch wenn es nötig ist, auf die Straße zu gehen, und es deutlich zu bekunden, das ist unsere Pflicht als Christen. Wir dürfen keinen Menschen ausgrenzen, weil Gott in jedem Menschen nahe ist. Welche Herausforderung für uns? Gott ist uns nahe. Ist das wirklich? Oder sind das schöne Worte, leere Parolen, theologische Formeln, Lehrformeln mit Doppel-E? In dieser Frage, meine lieben Schwestern und Brüder, ist jeder Mensch ein gläubiger Mensch. Es gibt überhaupt keine ungläubigen Menschen. In den entscheidenden Fragen des Lebens muss jeder Mensch glauben. Der eine glaubt, dass es Gott gibt, und der andere glaubt, dass es ihn nicht gibt. Der eine glaubt, dass mit dem Tod alles aus ist, und der andere glaubt, dass es ein Weiterleben gibt. Glauben muss jeder. Ich kann auch nicht unentschieden bleiben. Mein konkretes Leben gibt die Antwort. Entweder bete ich oder ich bete nicht. Frage ich nach Gott oder frage nicht. Suche ihn oder suche ihn nicht. Ist dann eigentlich Zufall. Der eine ist halt, sagen wir mal, in einer christlichen Familie aufgewachsen, ist dann eher Christ, und der andere eher in einer atheistisch geprägten Familie und ist dann eher Atheist, und so ist dann halt. Oder kann ich diesen Gott jetzt erfahren? Freut euch alle Zeit, der Herr ist nahe. Kann ich ihn jetzt erfahren, spüren, erleben? Jakob weist eine Antwort. Es ist die Antwort seines kleinen, bescheidenen Vertrauens, seines Suchens und Ringens auf seinem so schwierigen, schuldvollen Weg. Aber er vertraut, fast ohnmächtig, zögerlich, aber er lernt in seinem Leben immer wieder und stärker Gott zu sehen durch sein Vertrauen. Die Wissenschaftstheorie, meine lieben Schwestern und Brüder, bringt das auf ihre Weise zur Geltung. Sie sagt, der zu erforschende Gegenstand, die Materie, bestimmt die Methode. Also historisches muss ich historische Methode wählen, physikalisch auf der physikalischen Methode etc. Wenn hinter allem ein Gott steht, der ein Herz hat, der mir nahe ist, der mich liebt, dann gibt es nur einen Weg, diesen Gott jetzt zu erfahren. Das ist mein Herz, meine Liebe. Ich finde in das Herz Gottes keinen anderen Weg als über mein Herz. Es kostet das Herz. Billiger geht es nicht. Den herzlichen Gott über mein Herz lieben lernen. Mich bewegt es immer, wenn ich an die Stelle denke, wo Christus Petrus dieses große Amt übergibt und er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Liebst du mich? Er fragt ihn nicht, kannst du das oder jenes? Glaubst du das oder jenes? Liebst du mich? Dreimal, liebst du mich? Das ist die entscheidende Frage, meine lieben Schwestern und Brüder, unseres Lebens, unseres Glaubens. Liebst du mich? Jakob wie Petrus, sie antworten ganz zögerlich, suchend, fragend. Und wahrscheinlich sind wir in dem Punkt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sie eine andere Glaubensentscheidung getroffen haben und nicht an Gott glauben, doch sehr eng verbunden. Ich bitte Sie, suchen Sie mit uns zusammen, gehen Sie mit uns zusammen, Ihre Lebens-, Ihre Glaubens-, Erfahrungen sind auch für uns eine Bereicherung, und nehmen Sie auch unsere Glaubens- und Lebenserfahrungen an. Vielleicht erfahren wir dann miteinander im Suchen und Fragen, dass wir viel näher beieinander sind, als manchmal das denkt. Und vielleicht spüren wir dann auch, dass, bevor wir nach Gott fragen, er nach uns fragt. Mensch, wo bist du? So heißen die ersten Fragen Gottes im Buch Genesis. Mensch, wo bist du? Und mehr als wir ihm vertrauen, vertraut er uns. Und mehr als wir ihn suchen, sucht er uns. Gott sei Dank. Ist dies nicht auch ein gemeinsames Suchen mit Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, in der Ökumene? Dass wir gemeinsam dieses große Vorhaben, Gottes Wort, seine Nähe in dieser Gesellschaft nahe zu bringen, aufbrechen zu lassen, den Samen, wie es heute im Evangelium heißt, auszusäen. Mit immer neuen Wegen, in einer neuen Zeit. Das geht nicht mehr so wie früher. Die Zukunft der Kirche ist keine Kopie. Danke, dass wir zusammen auf diesem Weg des Lernens gehen, Gott lieben zu lernen und diesen Gott, der uns liebt, zu verkünden, präsent zu halten in diesen Ländern, in diesen Städten. Wie gut ist es, dass wir diesen Weg auch gehen können mit Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen und ihre geistliche Tiefe mit als Quelle auch unseres Sehens, Wahrnehmens mit hineinnehmen können. Gerade hier in Berlin scheint mir der interreligiöse Dialog doch so wichtig zu sein. Nicht im Verwischen von Gegensätzen, aber im Aufnehmen des Reichtums. Gut, dass es Gott gibt, der uns liebt. Das ist kein Gefühl, meine lieben Schwestern und Brüder, Gott lieben zu lernen. Das ist eine mutige Entscheidung. Ich vertraue Gott Das ist ein großes Vorhaben. Das braucht viel Vertrauen und Kraft. Ich bitte Sie von ganzem Herzen, dass wir hier im Bistum Berlin, in Vorpommern und Brandenburg, in dieser Stadt Berlin, gemeinsam lernen, Gott lieben zu lernen. Vielleicht mit unserem ganz kleinen Vertrauen anzufangen. Ich bitte Sie, gehen wir diesen Weg gemeinsam. Und ich bitte Sie von ganzem Herzen als Ihr neuer Bischof, nehmen Sie mich auf Ihrem Weg mit. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.